ARD.
Man soll ja nicht schwarz malen oder gar den Teufel an die Wand, aber die Zeichen mehren sich schon seit ein paar Monaten, dass es den großen Streaming-Diensten, also Netflix und Co., nicht mehr ganz so gut geht. Die goldenen Zeiten also sich so ganz allmählich dem Ende nähern. Amerikanische Auguren sagen sogar das baldige Ableben voraus. Ob das wohl stimmt?
Naja, Thomas, da machen wir doch mal Feldforschung. Welche Streaming-TV-Plattformen sind denn bei euch im Moment zu Hause im Wohnzimmer und sonst wo relevant und wichtig?
Naja, wirklich von Relevanz würde ich da überhaupt nicht sprechen wollen und damit auch nicht von wichtig. Aber ja, wir haben Amazon Prime abonniert. Und du so?
Na, ich muss sagen, für mich werden gerade die deutschen Sendermediatheken wieder wichtiger. Also die öffentlich-rechtlichen, klar, Arte, ARD, ZDF. Aber aktuell auch Join oder RTL Plus, muss ich gestehen. Das habe ich uns in diesen Monaten mal allein deswegen gegönnt, weil ich glaube, als Medienredakteur muss man sich das mal angucken, warum Raab scheitert, um mitzureden. Und ich finde an RTL außerdem hochinteressant, da kannst du also neben dem Fernsehzugang ähnlich wie bei Spotify auch Musik streamen und Hörbücher hören. Und das hat bei mir dazu geführt, da wurde mir jetzt Thomas Mann angeboten, der Zauberberg. Jetzt höre ich da den Zauberberg und die Buddenbrooks bei RTL, gelesen von Gerd Westphal. Ich vermute, die RTL-Algorithmen, die halten mich vermutlich schon für ein bisschen sonderbar. Also interessiert sich für Mann und für Raab.
Ja, das ist aber auch betriebswirtschaftlich schon eine interessante Mischung, weil bei Raab kann man ja sagen, das ist exklusiv für die, das ist teuer für die, das haben die selbst hergestellt und es ist nicht sonderlich erfolgreich, muss man ja auch sagen. Die Buddenbrooks sind Teil einer großen Lesung, die der Norddeutsche Rundfunk, also die ARD, bereits vor einigen Jahren aufgenommen hat fürs Radio und natürlich auch für die Audiothek. Und das ist auch schon fast in der ganzen ARD gelaufen und über einen Lizenzvertrag, also in der Zweit- oder Mehrfachverwertung dann irgendwie auch in deinen kommerziellen Algorithmus gerutscht. Aber es klingt so, als wärst du von der Originalität ganz überzeugt.
Ach, ich habe mich gefreut, dass einfach nochmal wieder zu hören. Und ansonsten muss ich sagen, die anderen Sachen, Netflix, ich war ein begeisterter Nutzer der ersten Stunde, fand es lange Jahre toll, vieles großartig. Aber also meine persönliche Meinung ist, die Qualität hat in letzter Zeit sehr stark nachgelassen. Prime, Disney Plus, ja, da sehe ich im Moment auch nichts, wofür ich 10 Euro im Monat ausgeben würde. Weil man muss ja auch mal ehrlich sein, du hast ja auch nicht die Zeit, das alles zu gucken. Die Zeit ist ja auch begrenzt. Und wenn ich von oben drauf schaue, kommt es mir so ein bisschen vor wie so ein Teufelskreis bei diesen Plattformen. Disney Plus und Co. wollen offenbar sparen und dann fehlt denen in meiner Wahrnehmung wohl das Geld für pfiffige, wirklich gute Inhalte. Oder es liegt an was ganz anderem. Ich weiß es nicht.
Ich habe da mal ein ziemlich markantes Zitat mitgebracht. Es stammt von dem US-amerikanischen Regisseur und Produzenten Tony Gilroy. Das ist in der Branche schon ein Name. Der war übrigens auch der Regisseur der letzten beiden Star Trek-Staffeln bei Disney+. Und der hat gesagt oder festgestellt, nachdem er das abgedreht hat, Streaming ist tot. Und zwar nachdem das Ganze rund 650 Millionen Dollar nämlich gekostet hat für Disney Plus. Und er hat gemeint, sowas wird man sich nicht mehr leisten können.
Deshalb fragen wir heute in Medien kreuz und quer, Strömungsabriss, Streaming in der Krise. Ich bin Kai Schmieding.
Und mein Name ist Thomas Biemisdörfer. Und eingeladen haben wir den Chefredakteur des Mediendienstes DWDL, Thomas Lückerath. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Wenn man auf die Geschäftsberichte guckt, Herr Lückerath, dann geht es den Streamern eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, der Eindruck ist durchaus richtig. Man hat in den letzten 2 Jahren, beginnend bei Netflix, eine Neujustierung vorgenommen, in der plötzlich nicht mehr Marktanteile das Entscheidende waren, sondern auch in der Traumwelt der Streamer mit dem vermeintlich grenzenlosen Wachstum, was lange an Wall Street und Co. verkauft wurde als Geschichte, ist jetzt gewichen einer neuen Wirtschaftlichkeit. Also plötzlich ist dann doch der Gewinn ein Kriterium, weil das grenzenlose Wachstum eben keine Geschichte mehr ist, die man gut verkaufen kann. Und das wurde in den vergangenen 2 Jahren schon ein Stück weit umgesetzt, bei unterschiedlichen Häusern unterschiedlich schnell. Das führt dazu, dass die jetzt einerseits finanziell ganz gut oder besser aufgestellt sind als früher, aber eben auch zu einem gewissen, ja, zu einer Kurskorrektur bei den Inhalten.
Naja, sagen wir mal in den Corona-Jahren, als die Leute zu Hause saßen und sich gedacht haben, besser einen Streaming-Dienst abonnieren als gar nichts tun. Da war natürlich ziemlich klar, dass da die Aktienkurse ein bisschen durch die Decke gehen. Jetzt kommt man vermutlich so ein bisschen in der Post-Corona-Realität an. Da müssen jetzt nicht schon, aber ich habe es ja ein bisschen zitiert, gleich die Totenglöcklein läuten. Trotzdem liest man aller Orten von einer Panikstimmung fast schon in der Branche.
Na, also von Panikstimmung wird, wenn, dann auf der kreativen Seite gesprochen, weil natürlich nicht mehr per Gießkanne investiert wird, weil auch kein Blankoscheck mehr ausgestellt wird. Das gab es in den USA mit einigen dieser sehr teuren IPs, die Sie angesprochen haben, wo man gesagt hat, ich möchte eine Serie zum Thema XY und das darf dann auch, wer weiß, was kosten. Prime Video hat sich an einer Serie für Herr der Ringe sozusagen verhoben ein Stück weit. In Deutschland gab es auch viele Projekte, die eher in den Bereich des Prestige gefallen sind, wo man sehr viel Geld ausgegeben hat. Und das wird jetzt eben genauer überprüft. Man investiert gezielter und ein Motto, was über alle Streamer hinweg inzwischen gilt, ist: Mainstream is no dirty word. Man hat lange Zeit erst auf die Nischen geguckt, weil man sich eingeredet hat, weltweit ist dann ja jede Nische groß genug. Inzwischen sind aber die Streamer im Grunde da, wo die Fernsehsender, die kommerziellen, schon immer waren, nämlich im Mainstream.
Das finde ich eine besondere Ironie. Vielleicht hängt damit auch mein Eindruck zusammen von den Inhalten bei Netflix. Wenn wir uns jetzt aber Disney Plus mal angucken, die schreiben ja zum ersten Mal schwarze Zahlen, heißt es in Meldungen. Was ist denn eigentlich deren Hauptproblem im Moment?
Das Problem von Disney Plus zu analysieren ist knifflig, weil es natürlich von Markt zu Markt anders aussieht. In Deutschland beispielsweise hat Disney Plus ja kaum Eigenproduktion, steht da vor der Herausforderung, die Frage zu beantworten, ob man das braucht, ob das deutsche Publikum von Disney, der Marke Disney, eben überhaupt Content haben möchte. Dann ist in den USA Disney nicht nur mit Disney auch sehr breit aufgestellt, inklusive Sport. Da also einen Weg zu finden, zu vermitteln, dass die Marke Disney, die ja wir alle eigentlich eher so als Kinder- und Family-Entertainment kennen, mehr ist als das. Das ist die große Herausforderung von Disney. Disney ist ja vor allem eine Familienmarke, die wir alle noch kennen mit den Figuren von früher, mit den klassischen Filmen und den Parks. Und Disney kämpft natürlich damit zu vermitteln, dass sie weit mehr sind als genau das. Alle Werbekampagnen in den vergangenen Jahren, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Märkten, hatten das zum Ziel, eben zu vermitteln, wir sind nicht nur der Familienstreamer. Das ist diese individuelle Herausforderung von Disney.
Jetzt sagen Sie ja zu Recht, die schreiben schwarze Zahlen, aber dem ging doch eine ziemliche Rosskur voraus, der sagt staunend der Beobachter aus Europa, mein Gott, wenn die schon Rosskur brauchen, die schwimmen doch im Geld.
Ja, man hat sich in der Corona-Pandemie ein bisschen verhoben. Interessanterweise galt früher ja immer, wir machen in Europa das, was die Amerikaner uns vorgemacht haben. In der Pandemie hat sich aber herausgestellt, durch die Herausforderungen einerseits des Streamings, andererseits aber auch der veränderten Mediennutzung in dieser Pandemiezeit, waren die Hollywood-Studios und die großen Hollywood-Player eben genauso ratlos. Da wurde ja zeitweise vertikal alles integriert. Es gab die Fantasien bei Disney, auch bei Warner. Wir machen künftig alles selber, wir verwerten alles nur noch in-house. Dann gab es die Rolle rückwärts, weil man festgestellt hat, dass der Verkauf von Inhalten dann doch erstmal direkt Geld in die Kasse spült, während man es ja auf dem eigenen Streamingdienst dann erst selber monetarisieren muss. Also das ist wirklich ein Zickzack-Kurs gewesen, der ja im Grunde auch darin gipfelte, dass Bob Iger wieder zurückgekommen ist, aus der Rente sozusagen. Und die Zukunft des Disney-Medienkonzerns jetzt in den Händen eines Mannes liegt, der in Deutschland schon seit 10 Jahren im Rentenalter wäre.
Jetzt erleben wir, dass viele von den Anbietern sehr stark auf Werbung setzen, um mehr Geld einzunehmen. Ist das nicht auch eine gefährliche Strategie, wenn man überlegt, dass viele Leute eben auch das Geld, die 10 Euro im Monat ausgeben, um eben ein Produkt zu haben, bei dem ich mit Werbung nicht behelligt werde? Eigentlich ist das ja dann auch eine Preiserhöhung durch die Hintertür im Nachhinein. Ist das eine gute Strategie eigentlich?
Es ist eine Strategie, die quasi alternativlos ist, denn die Kosten fürs Streaming, die Kosten für die Produktion explodieren. Bei uns wie in anderen Märkten auch. Und diese neue Wirtschaftlichkeit erreiche ich nur, wenn ich die Einnahmen steige. Entweder durch Abopreiserhöhungen, die kann ich aber nur bedingt durchziehen, weil der Wettbewerb immer noch intensiv ist. Es ja auch immer noch neue Angebote im Markt gibt, die natürlich dann wieder mit Kampfpreisen gegen mich antreten. Und deswegen ist Werbung im Grunde das willkommene Ventil geworden, mit dem dem ja eigentlich fast alle, auch globalen Streamingdienste, inzwischen versuchen, sich zusätzliches Geld zu verdienen. Es ist natürlich auch zu verlockend, wenn ich eine Abonnentenbasis von Dutzenden, wenn nicht gar hunderten Millionen Menschen habe. Warum sollte man es nicht ausprobieren? Es gibt nur verschiedene Ansätze. Manche bieten das ja als Option an, in einen günstigeren Tarif mit Werbung zu wechseln. Amazon beispielsweise hat den umgekehrten Weg gewählt, hat einfach standardmäßig Werbung eingeführt. Aber ich glaube, wir erleben eine Angleichung in vielerlei Punkten. Inhaltlich, wie bei der Werbefinanzierung, wird Streaming immer mehr wie Fernsehen.
Weiß man jetzt schon so ein bisschen, wie das geneigte Publikum darauf reagiert hat? Das mag ja Leute geben, die nur auf den Preis gucken und sagen, Werbung ist mir egal. Aber es mag ja wirklich die von Kai geschilderte Klientel geben, die sagt, nee, Werbung will ich überhaupt nicht haben. Das ist ja schon doch erstmal ein Experiment, oder?
Es ist ein Experiment, aber die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer ist durchaus ja mit werbefinanziertem Fernsehen aufgewachsen. Das heißt, eine gewisse Akzeptanz von Werbung war gegeben. Es gibt nur die sehr junge Generation, die sozusagen jetzt vielleicht gerade in den Teenagerjahren ist oder junge Erwachsene, die in diesem Streaming-Zeitalter der vermeintlichen Werbefreiheit aufgewachsen sind. Da mag das ein Kriterium sein, aber das ist wiederum die Zielgruppe, die sehr preissensibel ist. Und auch da, glaube ich, durch YouTube und andere Angebote inzwischen längst an Werbung gewöhnt wurde.
Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass gewissermaßen die Pointe ja auch ist, die werden immer mehr wie Fernsehen. Eine weitere Pointe ist ja, dass Netflix und Co. sich offenbar immer mehr auf Live-Ereignisse besinnen, zum Beispiel beim Sport. Und sie machen ja damit auch etwas, das eigentlich das gute alte Fernsehen ausgezeichnet hat. Also das Gemeinschaftserlebnis, das Live-Gucken. Man dachte ja lange, das ist eigentlich vorbei. Ist das tatsächlich die Rettung der Streamer, die Live-Events jetzt, oder ist das jetzt auch ein Strohfeuer?
Das ist letztlich die Konsequenz der Werbeidee. Wenn ich natürlich Werbung verkaufe, dann ist es besonders reizvoll, mit Live-Events zu gewissen Zeiten genau definierbar Werbeumfelder zu gewährleisten. Denn wenn ich eine Serie on Demand habe, weiß ich natürlich gar nicht, wann mein Publikum die Serie so ganz genau guckt und kann dem Werbekunden das auch nur relativ schwer versprechen. Mit dem Einstieg in die Werbevermarktung sind eben Live-Events auch aus Aufmerksamkeitsgründen, natürlich aus PR-Gründen immer reizvoller geworden. Da gibt es jetzt den einen Weg, dass man in Sport investiert. Ich meine, skurrilerweise zeigt Disney Plus ab diesem Sommer die Women's Champions League live.
Fußball?
Dann wiederum Fußball, ja genau, läuft jetzt exklusiv bei Disney Plus. Und gleichzeitig gibt es Amazon, die erklären, sie würden auch gerne mal Live-Shows machen. Und das ist ja nun wahrlich eine Disziplin, die sonst dem linearen Fernsehen vorbehalten war.
Gibt es vielleicht so im Hintergrund noch die Erklärung, dass selbst die teuersten Live-Events immer noch viel billiger sind als die unglaublich teuer gewordenen Serien?
Serien sind definitiv teuer, Live-Shows allerdings eigentlich auch, weil ich sie ja kaum noch im Nachhinein verwerten kann. Also man muss dabei gewesen sein und die Abrufzahlen danach sind relativ gering. Deswegen gibt es ja einen Zwischenweg. Wir sehen ja bei Streamern wie RTL Plus oder Joyn in Deutschland, aber auch bei den globalen Streamern immer mehr Reality-TV. Weil mit Reality-TV kann ich ein Drama inszenieren, habe ich das Drama zwischenmenschlich und das Gezanke etc., was ich sonst im Grunde teuer geskriptet in einer fiktionalen Serie habe, nur wesentlich günstiger.
Was sagt uns das eigentlich alles über das Niveau, das da noch zu erwarten ist? Man war ja immer sehr beeindruckt, manche waren auch stolz, dass bei Krimipreisen zum Beispiel auch plötzlich die Streamer mal berücksichtigt wurden. Sie haben es gesagt, mit diesen ambitionierten Projekten. Ist da jetzt die Qualität der Serienproduktion so, ich will jetzt nicht vom Sturzflug reden, aber so leicht in den Sinkflug geraten?
Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, wir alle haben noch eine Liste an Serien und Produktionen, die wir gerne gucken wollen würden, weil es in den vergangenen Jahren einfach enorm viel Angebot gab. Deswegen glaube ich, dass es von Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht so wahrgenommen wird, dass die Masse jetzt möglicherweise sinkt. Es gibt noch genügend gutes Fernsehen, also Fernsehen, Streaming, Serien. Ich meine damit jetzt alles das Gleiche. Die Nischen allerdings tatsächlich, die entdeckt man jetzt eher in der ARD-Mediathek, in der ZDF-Mediathek oder auch bei RTL, wo zum Beispiel eine Serie wie Angemessen Angry, ein ganz kleines Juwel, dieses Jahr 2 Grimme-Preise gewonnen hat für RTL Plus. Ungewöhnlich. Also wir erleben eigentlich so ein Stück weit von der Kreativseite gerade das Urteil, die Streamer gehen in den Mainstream und die Mediatheken der deutschen Sender versuchen es durchaus auch mal ambitioniert.
Ein Blick in die Glaskugel zum Schluss. Wer wird in diesem ganzen Wettbewerb überleben? Wer wird sich am Ende durchsetzen? Oder werden sie es alle schaffen, irgendwie durchzukommen mit ihren Strategien?
Es werden nicht alle schaffen. Die Frage ist natürlich immer, welchen Zweck erfüllen die Streaming-Dienste? Da gibt es ja Player wie Amazon oder Apple, die nicht hauptberuflich sozusagen in diesem Segment tätig sind. Da ist dann die Frage, wie schädigend könnten Verluste sein oder wie sehr möchte man sich dieses Hobby leisten? Gleichzeitig werden wir nächstes Jahr in Deutschland aber mit HBO Max ja auch noch einen weiteren globalen Streaming-Dienst bekommen, der erstmal neu startet. Also noch gibt es immer weiter Player im Markt, die Luft sehen. Aber ganz klar ist, den Peak an der Anzahl an Streamingdiensten haben wir mit Sicherheit erreicht. Das heißt, wir werden in den nächsten 24 Monaten auch ein Stück weit eine Bereinigung an der einen oder anderen Stelle erleben.
Und die Preise fürs Abo?
Die bleiben bestenfalls stabil und das dann immer mit der Erklärung, dafür müssten Sie jetzt aber bitte Werbung akzeptieren.
Kai, du wirst Werbung akzeptieren. Wirst du Werbung akzeptieren?
Das muss ich mir noch stark überlegen, ob ich das aushalte. Aber im Zweifelsfall muss man mal gucken, ob ich die Geduld habe.
Also die Streamer sind sozusagen in der marktwirtschaftlichen Realität angekommen, was nicht unbedingt bedeutet, dass es weniger wird, wie so häufig. Es wird ein bisschen anders. Thomas Lückerath, vielen Dank für diese Informationen und diesen Einblick in eine Szene, wo sich einiges tut und wo wir bestimmt wieder mal ins Gespräch kommen, weil nichts bleibt da, wie es ist, vermutlich.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.